Hallo und herzlich willkommen zur 43. Episode des Vitamin Berge Podcast. Und heute ist endlich mal die Zeit gekommen, dass ich einen Bergwachtler, Bergretter oder Mitglied der Bergwacht Interview habe. Aus gutem Grund, denn da gab es ja vor kurzem einen kleinen Shitstorm in den sozialen Medien. Und ich fand das sehr interessant und bin Sebastian sehr dankbar, dass er mir die ganzen Fragen beantwortet hat, Geschichten erzählt hat, und gerade zum Ende kommt dann nochmal etwas, wo ich selber so ein bisschen so kalter Schweiß den Nacken runter. Und ja, also hört auf jeden Fall rein, wenn euch das interessiert, was die Bergwacht so macht und wie man Bergwachtler wird. Ich fand es mega spannend und habe noch einige Sachen dann auch gelernt. Ja, und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich hatte es schon mehrmals so ein bisschen angetönt, dass ich ein neues E-Book rausgebracht habe, beziehungsweise veröffentlicht habe, das Bergbild. Da geht es darum, bessere Bergbilder zu machen, und 15 Bergfotografen, es werden mit der Zeit mehr, geben dir dort einfach ihre Erfahrungen weiter. Und wenn dich das interessiert, dann vitaminberge.de/das-bergbild. Und jetzt geht's los. Heute zu Gast bei mir ist Sebastian Nachbar, und er ist Mitglied der Bergwacht Ruhpolding und Journalist und Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk. Hallo Sebastian.
Ja, servus. Hallo.
So, erzähl doch mal ganz kurz zu dir, wer du bist, wo du herkommst und wie das mit den Bergen so zusammenhängt.
Sebastian Nachbar, 37, ja, wohnhaft in Ruhpolding mit Familie. Mitglied der Bergwacht und Mitarbeiter im Bayerischen Rundfunk. Also das kam alles irgendwie noch der journalistischen Ausbildung. Gab es dann irgendwann den Moment, wo ich dann beim BR angedockt habe, beim Bayerischen Rundfunk im Hörfunk, über Praktika, noch der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule, zur Redakteursausbildung, wo man so das journalistische Handwerkszeug so ein bisschen verklickert kriegt, und obligatorisch danach Praktika, und dann bin ich da hängen geblieben und heute eigentlich hauptsächlich tätig für die Redaktion Bergsteiger beim BR Hörfunk. Das heißt, angeblich die einzige Bergsteiger-Redaktion im Hörfunk weltweit, wird immer so kommuniziert, aber es ist eine nette kleine Redaktion, die sich einfach mit lauter alpinen Themen beschäftigt. Bei denen bin ich jetzt seit einigen Jahren. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Warum Berge? Das ist die Antwort, die wahrscheinlich die meisten geben. Kindheit. Ganz klassisch. Kindheit. Ich bin im Allgäu aufgewachsen. Meine Eltern haben sind mit mir ins Allgäu verpflanzt. Und da waren die ersten Gehversuche mit meinem Papa irgendwann im Tannheimer Tal und in den Ostallgäuer Bergen. Und ja, man war dann während der Schulzeit, waren andere Interessen da, aber spätestens dann zum Ende der Schulzeit ging es dann eigentlich, habe ich es wieder entdeckt und dann eigentlich auch richtig entdeckt. Und seitdem mich immer weiterentwickelt. Und auch dann bis hin eben zum Bergretter und Einsatzleiter in der Bergrettung, aber auch natürlich selber aktiv als Bergsteiger und Alpinist, Sommer wie Winter, ja, hier und da, hier und dort, muss man sagen, genau, alles was so geht.
Bergsteiger und Alpinist heißt Klettern oder also Hochtouren, was heißt das für dich, alles. Was machst du da?
Alles. Alles. Ich mache wirklich, muss überlegen, was mache ich nicht. Wenn Gleitschirmfliegen auch zu den Bergsportdisziplinen zählt, ja, mache ich das nicht. Aber ansonsten mache ich wirklich alles. Also im Winter Skitouren, Skifahren, Eisklettern, im Sommer Sportklettern, Alpinklettern. Es gibt immer Prioritäten, je nach zeitlicher Verfügbarkeit, je nach Wetter, je nach Laune. Von Jahr zu Jahr ändert sich das, was halt auch an Ausflugszeit, Ausflugmöglichkeit da ist. Genau. Aber eigentlich versuche ich, würde ich sagen, okay, ich bin Allrounder, kann ich sagen. Ja. Nicht wahnsinnig, vom Niveau her nicht wahnsinnig hoch irgendwo, aber überall einigermaßen okay.
Sehr gut. Wie wir zusammengekommen sind, das war ja vor 2 Wochen, gab es mal so einen kleinen Aufreger in der Nachrichtenwelt bezüglich Bergretter und Geretteten. Kommen wir dann später nochmal dazu. Und da hast du mir dann geschrieben, dass es ja cool wäre, mal darüber zu sprechen, was denn so die Bergrettung macht und so weiter. Und das Angebot habe ich sehr, sehr gerne angenommen, weil das wollte ich nämlich schon immer mal machen. Und deswegen möchte ich so ein bisschen mit dir darüber reden, wie man Bergretter wird, was das bedeutet und so weiter. Also deswegen mal so zuerst die Frage an dich. Was hat dich denn dazu bewogen, zur Bergwacht zu gehen?
Das war das waren mehrere Punkte. Als allererstes Mal bin ich ja nicht in Ruppolding aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, sondern zugezogen, wenn man so möchte. Kann man auch ganz klar kommunizieren, natürlich der Liebe wegen. Ich habe meine damalige Freundin und heutige Frau kennengelernt. Die stammt aus Ruppolding und wir haben uns dann gemeinsam entschieden, hierher zu gehen, als die Frage war, wo gehen wir hin? Und bergnah oder in die Berg zu wohnen, das war dann auch mit dem Interesse eigentlich schon eine Zeit lang ein Traum von mir. Und bin dann hier angekommen in Ruppolding und wir haben hier Familie gegründet. Und ich komme selber vom Dorf im Allgäu und wenn man aus einem kleinen ländlichen Raum lebt, dann ist eigentlich obligatorisch oder wenn man da ankommen möchte und wenn man da Anschluss finden möchte, ist es eigentlich obligatorisch und auch für einen selber eigentlich empfehlenswert, dass man sich irgendwo ein Netzwerk aufbauen muss und Leute kennenlernen muss, um überhaupt hier Anschluss zu finden. Man lernt natürlich über seinen Partner, die Partnerin Leute kennen, aber irgendwann kommt der Moment und auch der Punkt, wo man ein eigenes Netzwerk haben will und eigene Freunde, Bekannte haben will. Und Bergsteiger und Kletterer war ich schon, habe aber auch schon vorher mit dem Gedanken gespielt, mir das Thema Rettung genauer anzuschauen. Und bin dann da zum Stammtisch gegangen irgendwann und habe mich da mal vorgestellt und habe mal mit den Burschen da Zeit verbracht. Und hatte allerdings im Vorfeld auch einen wirklichen Anlass. Und zwar waren wir beim Klettern am Untersberg und hatten einen Steinschlagunfall und haben selber Rettung gebraucht. Und das war dann eigentlich der Moment, also es ist nicht viel passiert, Gott sei Dank. Meine Frau war leicht verletzt und wir haben uns mit dem Hubschrauber, klassisch Tauberger und Hubschrauber geborgen. Die Kameraden von der Bergwacht Mark Schellenberg. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ja, so, jetzt gehst du hin, dann geht man da hin. Und das ist eigentlich ja gleich, da ist man gleich beim Thema, wie wird man Bergretter mehr oder weniger. Man geht da hin und lernt mal die Leute kennen. Das ist das Allererste. Und so war es bei mir. Und da bin ich jetzt mittlerweile. Haben es mich gleich verhaftet und ja, genau.
Also kann man sagen, weil du nicht gut singen konntest, bist du nicht zur Musikkapelle gegangen, sondern du kannst trinken und feiern und deswegen bist du bei der Bergrettung.
Du meinst jetzt, bei der Bergrettung wird nur gesoffen?
Alkoholfrei natürlich.
ich kann tatsächlich weder Fußball spielen, noch, weil Fußball mich einfach nicht interessiert. Und dann geht halt so nach dem Ausschlusskriterium, wo geht man hin, wenn man irgendwie einen Verein oder irgendwie, wie du sagst, irgendein ehrenamtliches Engagement sucht, dann war für mich klar, okay, zur Bergrettung, zur Bergwacht. genau. Musikkapelle, Feuerwehr, Fußball, was da halt so einfällt, da im Chiemgau, Berchtesgadener Land gibt es halt noch sehr viele Trachtenvereine. Das war für mich sowieso sehr weit weg, genau. Aber genau, eigentlich war es dann die Bergwacht. Und dazu stehe ich nach wie vor und voll und ganz, weil unsere Bergbereitschaft und ich habe eigentlich da ein Netzwerk aufgebaut und einfach Leute kennengelernt, die einfach einen wahnsinnig tollen, sagen wir mal, freiheitlichen, toleranten Geist haben in der Gruppe, die ja am Berg wirklich zu 110% verlässlich sind, privat, aber im Einsatzfall sowieso auch, und die einfach eine wunderbare Atmosphäre bieten. Natürlich wird da hart geklettert und hart gesportelt und auch gefeiert, aber wir sind wirklich auch im Einsatz und auch privat, wenn wir unterwegs sind, zu 100%. Ich würde mich niemandem so anvertrauen im Gebirge wie hier meinen Leuten aus der Bereitschaft. Und es ist wirklich ein ganz fantastisches Gefühl, wenn man sich so am Berg auf Leute verlassen kann.
Das ist jetzt schon mal super Werbung dafür. wer kann denn überhaupt Bergretter werden? Also kann sich da jeder bewerben oder ist das...
Ja, klar, kann sich da prinzipiell, ist offen für alle Leute, die gerne am Berg unterwegs sind und bestimmte Vorkenntnis mitbringen. Natürlich. Also es ist dann schon wichtig, das ist natürlich, das Erste ist natürlich, okay, passt die Gruppe, oder? Das ist immer das Wichtigste, wie bei allen Gruppen. Fühlt man sich da wohl? Stimmt die Chemie? Ist man da halbwegs mit Leuten, natürlich nicht mit allen, aber findet man da Leute, mit denen man auf einer Wellenlänge ist? Das ist mal das Allererste. Und dann ist es so, dass man, wenn man sich dafür interessiert, ist halt einfach die Voraussetzung, dass man eine bestimmte alpinistische oder alpine Vorkenntnis mitbringt. Und wir sagen immer, das, was man eigentlich am längsten braucht zu lernen und was am schwierigsten zum Lernen ist und am langwierigsten, wenn man es noch nicht kann, ist Skifahren. Weil Skifahren dauert einfach, vor allem wenn man schon erwachsen ist, unglaublich lang. Und also es geht, aber es dauert lange und es bedarf sehr viel Mühe, sehr viel Ausdauer und sehr, sehr, sehr viel Übung auf der Piste, um wirklich dann auch sauber auf dem Ski zu stehen. Und das ist eigentlich schon mal Kernvoraussetzung. Sauber auf dem Ski stehen, in jedem Gelände, bei jedem Schnee. Das ist schon mal Winter. Und im Sommer, dass man sich einfach im alpinen Gelände bewegen kann, dass man nicht... dass man schwindelfrei ist und nicht keine Höhenangst hat, dass man, natürlich ist gut, wenn man schon mit Seil umgehen kann und Sicherungstechnik beherrscht und Seilschaft gehen kann, schon mal, ja. In der Bergwacht wird nie der Top-Sportkletterer gefragt sein, der einen Achter oder einen Zehner klettert, aber es wird der gefragt sein, der, wenn wir aus dem Fenster schauen und es regnet in Strömen und so langsam geht die Sonne unter, das ist genau die Zeit und sind genau die Verhältnisse, in denen wir uns gerne draußen bewegen müssen. Ja, und wenn man mit Leuten, wenn man Leute auf den Berg holen soll, muss, die irgendwo im Bergnot geraten sind, dann ist es meistens, sind es solche Verhältnisse. Man ist irgendwo im Absturzgelände, zweiter, vielleicht dritter Grad, es ist zu nass, zu kalt, zu dunkel, man hat einen Haufen Gepäck dabei, es ist kein Flugwetter, so. Und dann kommt es darauf an, dass da Leute wirklich super im Fels unterwegs sind, sich gut bewegen und das ist einfach, da ist schon wichtig, dass man bestimmte einfach Voraussetzungen mitbringt, viel am Berg geht und dann auch natürlich Seil- und Sicherungstechnik beherrscht und mobile Sicherungsmittel und so weiter. Aber die muss man jetzt wahrscheinlich noch nicht so eins zu eins wirklich vom ersten Tag an mitbringen. Es gibt viele Anwärter, die das auch erst lernen. Ja, aber Skifahren sollte man, dauert einfach lange. Genau. Und es gibt dann, sollen wir dann gleich über die Ausbildungsstruktur reden?
Gleich. Ja. Eine Frage noch, also ich schalte damit schon mal komplett aus. Ich kann weder klettern, noch bin ich schwindelfrei. Aber jetzt mit dem Skifahren, das interessiert mich dann doch mal. Gibt es denn auch Bergwachter, die sagen, nee, ich kann überhaupt kein Skifahren, ich mache nur Sommer mit?
Nee.
Also, macht jeder alles.
Also da sind wir ja schon bei der Ausbildungsstruktur. Es gibt einen Eignungstest.
Ah, okay.
Es gibt einen Eignungstest Winter und einen Eignungstest Sommer. Also es gibt einen Eignungstest Sommer, wo halt Sommer, wo es halt im Fels abgefragt wird, und einen Eignungstest Winter, wo es halt das ganze Thema Ski und Schnee dazukommt, das ganze, ganze Lawinenkunde und so. Ja, und momentan ist einfach der Ausbildungsstand, also wenn wir irgendwann keinen Winter mehr haben, dann wird sich das bestimmt ändern. aber naja, wir gehen halt einfach von den Anforderungen, also sagen wir mal, der Ausbildungskatalog mehr oder weniger, ein Ausbildungsplan der Bergwacht Bayern, der ist halt standardisiert, und damit man halt einfach einen einheitlichen Standard hat, ist einfach Sommer und Winter dabei. Und dann, damit man sich auch darauf verlassen kann im Einsatzfall, dass da halt Leute dabei sind, auf die man sich eben auf die man im Einsatz dann sozusagen auch im Winter brauchen kann, gibt es einen Ausbildungsstand, Standard, und alle müssen die gleichen Voraussetzungen mehr oder weniger erfüllen, und die werden im Eignungstest abgefragt oder gecheckt halt einfach. So ähnlich wie bei den Bergführern, da gibt es das ja auch, da gibt es auch einen Eignungstest, der ist nochmal eine Spur schärfer, aber da ist es auch so. Da gibt es auch einen Eignungstest Sommer und einen Eignungstest Wind. Ne, die teilen es, glaube ich, sogar auf in Fels, Eis und Schnee. Wir teilen es einfach auf in Sommer und Winter. Genau, so ist es im Moment.
Und nach dem Eignungstest, da beginnt dann die richtige Ausbildung.
Genau, also die Ausbildung beginnt dann nach den Eignungstests, richtig. Wobei das einerseits natürlich eine auch eine so eine Art versicherungsrechtliche Frage ist, nämlich die Frage, wann kann man Anwärter und Anwärterinnen mit ins Gelände nehmen, wenn man vorher geschaut hat, was sie können, dann sind sie auch versichert, wenn was passieren sollte. Das ist aber jetzt mal die formale Ebene. Die ausbildungstechnische Ebene ist genau die, die du sagst. Nach dem Eignungstest gehen sie dann eigentlich mehr oder weniger schon wirklich in das Thema Rettung. Ja, vorher geht es halt einfach um die bergsteigerische Ausbildung. Und dann geht es dann ums Thema Rettung. Sommerrettung, Winterrettung. Notfallmedizin ist natürlich ein sehr großes Thema bei uns, dass wir sehr viel Notfallmedizin machen. Das heißt, es gibt's, macht jede Region, die Bergwacht Bayern ist aufgeteilt in Regionen. Und hier sind wir in der Region Chiemgau. Und wir in der Region Chiemgau machen es im Moment so, dass wir zwei große Ausbildungswochenenden haben für die Anwärterinnen und Anwärter im Gelände, und da wird wirklich das ganze Wochenende Notfallmedizin gemacht. Zusätzlich natürlich zu den Ausbildungen in der Bereitschaft. Wir haben einen Ausbildungsplan, und der geht durchs ganze Jahr, und saisonbedingt machen wir eigentlich sehr regelmäßig, also fast jede Woche eine Übung. Die ist sowohl für aktive Einsatzkräfte, aber eben auch für Einsatzkräfte in Ausbildung. Und da kommen alle Themen dran, die eigentlich auch entweder sichtungsrelevant sind, also im Vorfeld der Eignungstests gibt es natürlich sichtungsrelevante Übungen, und im Vorfeld der Prüfungen gibt es halt prüfungsrelevante Übungen. Ja, und so üben wir eigentlich regelmäßig durchs ganze Jahr hindurch. Dann kommt noch das Thema Luftrettung. In der Bergwacht ist natürlich das Thema Luftrettung auch ein großes. Also wie verhält man sich am Hubschrauber, im Hubschrauber? Welche Rettungstechniken gibt es beim Hubschrauber? Also Winde oder Tau? Wie benutzt man einen Luftrettungssack, wo man Patienten liegend abtransportieren kann, wenn die nicht selber mehr laufen können oder sitzen können? So, was sind für Gefahren, wenn ein Hubschrauber kommt? Wie muss ein Landeplatz beschaffen sein? Wie weist man einen Hubschrauber ein? Welche Fixierungsmöglichkeiten gibt es im Hubschrauber? Welche Handzeichen gibt es, wenn man mit dem Hubschrauber per Handzeichen kommuniziert, an der Winde und so weiter und so fort? Das ist das Thema Luftrettung und dann gibt es auch noch das Thema Naturschutz. Die Bergwacht Bayern kommt ja ursprünglich aus dem Thema Naturschutz. Die Bergwacht Bayern wird nächstes Jahr 2020 100. Und der Gründungsgedanke der Bergwacht, deswegen heißen wir ja in Bayern und in Deutschland noch Bergwacht und nicht Bergrettung. Das ist auch diese Begriffsklärung, die sich auch von allen anderen Gebirgsrettungsorganisationen in den Alpen unterscheidet. Warum wir Bergwacht heißen, weil die Bergwacht eigentlich ursprünglich aus dem Naturschutz kommt. Es gab zum Beispiel im Allgäu nach dem Ersten Weltkrieg, als die Leute wieder ins Gebirge sind und da fleißig Blumen gepflückt haben, einfach dann irgendwann die Notwendigkeit, dass jetzt da oben Leute aufpassen, da oben von mir aus an der Höfatz oder am Laufbacher Eck da zwischen Oberstdorf und Hintersteiner Tal, damit irgendwann sonst überhaupt kein Edelweiß mehr dasteht, weil die Leute einfach schuhkartonweise Edelweiß mitgenommen haben, gab es irgendwann mal die Notwendigkeit, dass man da oben ist und aufpasst. Und da gab es eben so eine Naturschutzwache, das waren schon die ersten Stunden der Bergwacht Bayern, dass man dann aufgepasst hat, dass da nicht mehr alle Edelweiß mitgenommen werden. Da gab es dann sogar so Episoden, wie dass dann die Bergwacht durch den Zug ist, von Kempten nach München oder so und geschaut hat, ob die Leute da Blumen dabei haben, die sie nicht schneiden hätten dürfen. Genau, das hat sich dann aber mehr in das Thema natürlich, weil dann eben da oben auch passiert ist, ja, und man musste Leuten helfen, so ist dann auch das Thema Rettung mehr und mehr dazugekommen. Sind wir schon mitten in der Geschichte der Bergwacht Bayern. Kann ich auch noch kurz was dazu erzählen.
Das ist sehr spannend auf jeden Fall.
Ja, weil wir eben nächstes Jahr 100 werden. Und dann eben wird es auch die Momente geben, auch jetzt schon zu 150 Jahre DRV, hat man sich schon ein bisschen damit beschäftigt, okay, woher kommt denn die Bergwacht in Bayern und die Bergrettung in Bayern, wie ist denn das entstanden? Genau. Das ist auch noch diese Verbandelung mit dem DRV gewesen früher, ja.
Gehen wir nochmal zurück zur Ausbildung.
Ja.
Jetzt hat der Anwärter quasi die ganze Ausbildung gemacht und so weiter, dann legt er seine Prüfung ab und dann darf er mit raus, richtig?
Er darf schon vorher mit raus.
Ah, okay.
Das ist das Thema mit der Versicherung, was ich sage. Soll er vorher schon mit raus, damit er was lernt.
Und dann hat er aber immer einen Ausbilder dabei, der quasi für ihn zuständig ist.
Ja, also er hat nicht immer de facto einen Ausbilder dabei, aber er hat immer einen Einsatzleiter dabei, der mit ihm gemeinsam, der ihn halt einfach mitnimmt. Also wir haben bei uns in der Bereitschaft gibt es einen Dienstplan mit 10 Gruppen und wir rotieren immer durch, dass man alle 10 Wochen kommt man dran, mit Freitag bis Freitag, 24/7. Und das ist immer ein Einsatzleiter, dann sind es aktive Einsatzkräfte, also die fertig sind mit der Ausbildung und dann sind es noch Anwärter. Das heißt immer eine Mischung von verschiedenen Wissensständen und Verantwortungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel standardmäßige Einsätze abarbeiten muss, wie klingt jetzt makaber, du hast recht, vielleicht muss man das ein bisschen pietätvoller formulieren, du hast recht. Wenn wir Einsätze haben, die wir die relativ häufig vorkommen. Der häufigste Unfall am Berg ist immer noch der Wanderunfall. Und wir können ja zum großen Teil auch mit Fahrzeugen fahren und wir fahren irgendwo und es ist jemand auf der Forststraße, hat sich den Fuß irgendwie vertreten oder es ist jemand vom Mountainbike geflogen und ist jetzt nicht wahnsinnig schlimm verletzt, hat ein paar Abschürfungen oder sowas. Passiert immer wieder. Und da fahren wir hin und versorgen die Leute und bringen die ins Tal und übergeben die an den Landrettungsdienst. Dann nehme ich natürlich einen Anwärter, eine Anwärterin mit, um auch da wirklich auch Verantwortung zu übernehmen, um auch da Patientenkontakt zu haben, Erstversorgung zu machen, Verband zu machen, zu funken mit der Leitstelle, dass wir jetzt einen Rettungswagen brauchen und dass wir in 10 Minuten oder in 20 Minuten an dem und dem Parkplatz sind und dann den Patienten oder die Patientin an den Rettungsdienst übergeben. Solche Sachen einfach. Wenn es natürlich dann eine super anspruchsvolle terrestrische Bergrettung irgendwo im total schwierigen Gelände ist, da werden wir wahrscheinlich Anwärter sicher nicht ganz vorne mit hinschicken in die erste Reihe. Aber wir sollen schon immer auch dabei sein und auch immer schon auch bestimmte Aufgaben übernehmen. Und auch Einsatzerfahrung so zu sammeln.
Ja. Und habt ihr denn Nachwuchsprobleme oder Sorgen oder sagt ihr, nö, das kommt ganz gut, das ist hier so Tradition und deswegen auch die Jungen interessieren sich dafür?
Wir haben im Moment keine Nachwuchsprobleme, aber wir müssen auch, es ist nicht so, dass es von selber geht. Mhm. Wir müssen schon auch aktiv sein. Das ist interessant, es geht immer in so Wellen. Es sind so Wellen, wo dann auf einmal ganz viele Leute kommen. Weil einer sagt, hey, lass uns da mal hingehen, irgendwie mit 2, 3 Kumpels. Wir gehen da mal hin, schauen da mal vorbei. Vielleicht bleiben dann nicht alle dabei, aber zumindest ein Teil bleibt dabei. Und dann fangen die an und dann geht es halt so los. Und dann kommen halt wieder mal ein paar Jahre gar niemand Neues. Also es kommen schon immer wieder Leute zum Stammtisch, aber die dann wirklich auch da bleiben. Manche ziehen dann wieder weg oder müssen irgendwo anders hin mit dem Job oder es passt halt irgendwie doch nicht. So, dann kommt wieder ein paar Jahre gar niemand und da müssen wir dann schon auch dabei sein. Wir haben jetzt kürzlich auch erst einen Anwärterstammtisch veranstaltet. Den habe ich irgendwie ich mache bei uns die Facebook-Seite, oder das ist halt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, habe ich halt big auf der Facebook-Seite eine Veranstaltung gepostet und die irgendwie in Gruppen verteilt, bei Insta genauso. Und das hat gut funktioniert. Da waren dann gleich 12, 13 Leute da. Und dann muss man halt jetzt, ist wieder so eine Gruppe da und dann wird sich dann rauskristallisieren, wer dann von den Leuten dann tatsächlich auch da bleibt. Und dann auch länger da bleibt. Es gibt aber Bereitschaften, die haben Nachwuchsprobleme. Also gibt es tatsächlich. Also tendenziell wird eine Herausforderung sein, in den nächsten Jahren werktags in den Tälern ehrenamtliche Bergretter zur Verfügung zu haben. Denn die Arbeitssituation ist, wie sie ist. Jobs verlagern sich zunehmend halt in die Ballungszentren oder halt zumindest in jetzt nicht nur nach München oder in die Großstädte, sondern halt auch in andere Uni-Studienstädte zumindest, jetzt Rosenheim-Kempten von mir aus, Augsburg. Und viele gehen halt dann nach der Schule erstmal weg. Und ein großer Teil kommt halt dann nicht mehr so ohne weiteres zurück. Und dann auch Werktagsleute zur Verfügung zu haben, die einfach auch einen Einsatz abwickeln können, das sind halt immer dann ein paar wenige, die dann auch wirklich Jobs haben in den Tälern. Und das wird für ganz Bayern, also vor allem für den bayerischen Alpenrand, vom Bodensee bis zum Königssee, wird das einfach auch eine Herausforderung sein
in den letzten Jahren. Das stelle ich mir, also ich sehe es ja, ich wohne ja auch auf dem Dorf, ich sehe es schon immer bei der Freiwilligen Feuerwehr. Bei euch im Prinzip genau dasselbe Thema. Die kommen ja zusammen, werden gerufen oder sind in Rufbereitschaft. Aber wenn ich das jetzt mal mit meinem Job zusammen sehe, ginge das gar nicht, weil ich habe ja Termine, ich bin auswärts unterwegs und so weiter. Wie regelst du das oder wie geht das mit deinem Job zusammen?
Ja, das haben alle. Termine auswärts, sei das jetzt Handwerker oder Arzt oder ich jetzt als Journalist. Es geht ja allen so, dass keiner ist wirklich die ganze Zeit hier in seinem Heimatort. Alle sind unterwegs. Bei mir ist es jetzt, also bei mir ist es jetzt so, in meiner Woche, wo ich Bereitschaft habe und auch wirklich Einsatzleiter bin, da muss ich mir dann jemanden suchen zum Tauschen. Also das machen wir schon. Ja, pass auf, sage ich, okay, in der Woche geht's gar nicht, kannst du die ganze Woche für mich übernehmen, weil wir da entweder im Urlaub sind oder ich da ja volle Kanne im BR bin, dann mache ich halt eine andere Woche. Oder ich sage, okay, ich kann einen Teil der Woche machen. Gut, Wochenende ist halt ein Wochenende, dann plane ich halt mir dieses Wochenende so ein, dass ich dann an diesem Wochenende, wo ich Bereitschaft habe, wirklich auch dann da bin und verfügbar bin. Und dann auch nicht einen halben Tag auf den Berg gehen kann, sondern auch wirklich in ein paar Minuten auf der Wache sein muss. Das ist halt dann so, aber werktags muss ich es mir dann halt so planen, dass ich entweder jemanden finde, mit dem ich tauschen kann, oder halt dann Termine irgendwie als freischaffen. Da geht es dann schon irgendwie so, dass ich dann mir das irgendwie so leg. Ja, wie es geht. Aber ich kann auch mal, das geht bei uns relativ gut. Wir sind schon irgendwie mindestens 10 Einsatzleiter und dann rufe ich halt mal an, hey, kannst du mal 2 Stunden für mich? Ich muss da und dahin. Oder ich muss heute nach München, übernimmst du von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends für mich. Dafür mache ich nächste Woche für dich. So. Wir haben auch Leute, die, das ist schon immer eine Jongliererei. Wir haben auch Lehrer, die Einsatzleiter sind. Der kann auch nicht so ohne weiteres seine Klasse stehen lassen, wenn der Piepser geht. Das geht nicht. Also der muss sich auch immer jemanden suchen. Und das ist schon auch ein Thema, wo man fragen kann, je nach Einsatzaufkommen natürlich, wie gut und wie zuverlässig, also zuverlässig ist es, aber wie gut und wie viel Effort und wie viel Aufwand betreibt man, um sowas ehrenamtlich auch zu stemmen? Das ist eine Frage. Und je nachdem, wie der Sommer ist, bei uns ist es eigentlich hauptsächlich fast nur der Sommer, weil wir kein großes Skigebiet haben im Ort, dann ist die Frage, wenn jemand 3 Einsätze am Tag abwickeln muss, ja, wie viel kommt der noch zum Arbeiten in der Sommersaison, Juli, August, September?
Und was sagt der Arbeitgeber? Ich meine, ihr seid ja alle ehrenamtlich unterwegs, sprich, ihr macht das nicht fürs Geld oder weil ihr reich werden wollt oder sowas. Aber der Arbeitgeber ist natürlich wahrscheinlich auch nicht happy, wenn er dann quasi da mal tageweise ausfällt, oder?
Ja, es ist, das ist mittlerweile Gott sei Dank auch rechtlich geregelt.
Ah, okay.
Bei der Feuerwehr gibt es schon länger, die sogenannte Retterfreistellung. Das ist eine Regelung, wo Arbeitgeber Kompensation bekommen, wenn sie Retter freistellen für einen Einsatz. Und die ist auch erweitert worden für die Bergwacht. Das heißt, wenn wir in Einsatz gehen, und wir reden jetzt nicht von 2 Stunden, sondern wir reden jetzt von größeren Einsätzen, die jetzt mal, weiß ich nicht, 2 Tage dauern, gibt es auch Sucheinsätze. Letztes Jahr gab es einen Waldbrand bei uns. Da waren wir 2 Tage am Start. Dann kann man kann der Arbeitgeber Kompensation beantragen bei der öffentlichen Hand für den Ausfall der Kräfte. Natürlich muss man aber trotzdem müssen sich Arbeitgeber dafür entscheiden, Leute gehen zu lassen. Aber das machen, also ich, es kann, also ein Späßle von mir ist Unfallchirurg, der kann natürlich nicht den OP verlassen. Wenn er gerade einen Patienten in Vollnarkose vor sich liegen hat, das geht natürlich nicht, das sind Grenzen. Ich würde behaupten, sehr viele bis die meisten haben einen Draht zu ihrem Arbeitgeber, der das managt, wo es dann Möglichkeiten gibt und der das eben zulässt. Und bei mir als Selbstständiger bin ich mein eigener Herr. Selbstständige Handwerker oder wie ich Freiberufler können auch als Selbstständige diese Rentenfreistellung beantragen.
Okay. Ja, das ist ja zumindest schon mal ein positiver Aspekt von der ganzen Sache, der so ein bisschen Druck rauskommt. Okay. Aber jetzt, ich musste vorhin so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, du jonglierst mit Terminen hin und her und so weiter. Da habe ich mir bloß gedacht, das war ja die beste Vorbereitung für zwei Kinder, oder?
Ja.
Mit Terminen jonglieren und das alles hinkriegen. Ich sehe das jetzt mit einem Kind, was man da alles terminlich quasi irgendwie hinkriegen oder koordinieren muss. Mit zwei Kindern dann wahrscheinlich doppelt so viel. Und dann noch die ganze andere Sachen. Da war das doch eine super Vorbereitung, oder?
Ja, das kam so parallel. Das kam mehr oder weniger Hand in Hand. Okay. Es ist so ein Uhrwerk, wo sich immer wieder Zahnräder hinzufügen.
Aber um nochmal auch zum Geld zu kommen, wie finanziert sich denn die Bergwacht? Also ihr seid ja, ihr kostet ja quasi nichts, wenn man jetzt mal übertrieben sagt, überspitzt sagt. Aber damit ist ja jetzt noch kein Auto bezahlt, keine Drohne bezahlt, kein Seil, kein Helikopter oder was auch immer.
Ja, also ich gehe jetzt von Bayern, oder? Kann mir von Bayern reden, weil das ist tatsächlich im Alpenbogen, überall, wo du hingehst, ein bisschen anders. Beschränken wir uns mal jetzt hier auf Bayern. Die Bergwacht Bayern hat ungefähr 110 oder 112 Bereitschaften und eigentlich geht man immer so von einem Drei-Säulen-Modell aus der Finanzierung. Säule 1 sind Refinanzierungen durch die Krankenkasse. Das heißt, wenn wir Patienten retten oder helfen, Verletzte, dann bekommen wir dafür Geld von der Krankenkasse. Das macht ungefähr ein Drittel unseres Budgets aus. Das zweite Drittel sind Mittel vom Staat. Die bekommen wir aber nicht in Cash, sondern die bekommen wir in Form von Ausstattung. Das heißt, ein neues Auto kriegen wir vom Staat. Müssen es aber dann selber versichern, reparieren und tanken. Neue Seile, neue Gurte, neue medizinische Ausrüstung bekommen wir vom Staat. Das ist die zweite Säule. Die dritte Säule bleibt noch ein Drittel übrig. So ist es dann bei uns in der Bereitschaft und so machen sehr viele andere Bereitschaften aus. Auch wir finanzieren uns über Förderer und Spender. Ja, es ist nicht so wie bei der Feuerwehr. Feuerwehr ist in der Regel Gemeindesache. Bergwacht ist nicht Gemeindesache. Bergwacht ist Staatssache, also Innenministerium. Und eben dieses letzte Drittel, das üblich bleibt, neben Staat und Krankenkasse, sind Förderer und Spender. Das heißt, du kannst bei uns ein Förderer-Abo abschließen, das dir freigestellt ist, wie hoch das sein soll, von 20 Euro bis nach oben offen im Jahr, dann bist du Förderer der Bergwacht Bayern. Du kannst auch einfach nur sagen, hey, ich will kein Förderer werden, der jedes Jahr einen Dauerauftrag hat für jedes Jahr. Kannst auch einfach so Geld spenden. Das heißt aber, die Spenden kommen dann auch nicht von selber, sondern wir müssen da auch aktiv sein.
Und das geht dann aber an die Bergwacht Bayern und nicht an die Bergwacht Ruhpolding? Oder geht beides? Oder wird das kompliziert?
Beides. Wir haben unsere eigenen Förderer, die wirklich unsere Bereitschaft unterstützen. Und dadurch, dass wir ja, es geht eben dadurch, dass wir eine Körperschaft sind. Das ist halt eine bestimmte Rechtsform. Dadurch, dass wir ja Mitglied des Roten Kreuzes sind, also eine Körperschaft, damit steuerbefreit, können wir auch Spendenquittungen ausstellen, die du dann bei der Steuererklärung geltend machen kannst. So läuft es. Und dafür müssen wir halt auch immer die Werbetrommel rühren. Das heißt, wir machen tatsächlich auch so Fundraising-Arbeit. Nächste Woche zum Beispiel Donnerstag in Bayern Christi Himmelfahrt Vatertag, findet bei uns immer so ein Bergwacht-Erlebnistag statt, hier in so einem kleinen Klettergarten. Und da machen wir immer alles mögliche Outdoor-Programm für Einheimische und Gäste, um auch dadurch mit Leuten ins Gespräch zu kommen und natürlich auch mit dem Hintergrund, den ein oder die andere neue Fördererkraft oder Spendenkraft auch zu gewinnen dafür. Das ist das dritte Drittel. Also Krankenkasse, Staatshaushalt und Förderer und Spender. Und so ist es eigentlich bei sehr vielen Bereitschaften.
Also dann hier der Aufruf, spenden.
Genau, man kann alle Kontaktdaten finden bei Facebook, Bergwacht Ruppolding, wenn wir schon dabei sind.
Darf hier man ja sagen. Show Notes werde ich es auch verlinken.
Ja, genau. So findet man eigentlich alle beide. Man muss nicht uns unterstützen, man kann jede örtliche Bereitschaft in der Nähe unterstützen, man kann die Bereitschaft unterstützen, von der man vielleicht schon mal zusammengeklaubt worden ist auf irgendeinem Wanderweg oder auch im Skigebiet schon mal abtransportiert worden ist mit einem gerissenen Kreuzband oder sowas. Kommt übrigens sehr oft vor. Also oft kommen auch Leute einfach zu uns und spenden nach ihrer Rettung, wenn sie verletzt waren. Bringen nicht nur Geschenke vorbei, sondern einfach auch Spendengeld. Und wir sind auch wirklich dafür darauf angewiesen, weil das ist wirklich auch Sachen, die wirklich eins zu eins den Leuten bei uns in der Bereitschaft zugutekommen. Denn wir kaufen davon Helme, wir kaufen davon Klamotten. Macht sich kein Mensch ein Bild, wie viel Klamotten wir im Jahr einfach zusammenreibern für Übungen und so. Und wir müssen ja auch einfach unterwegs sein, damit wir auch fit sind und am Start sind, wenn was ist. Wir müssen das Ortsgebiet kennen. Ruppolding ist eines der größten Einsatzgebiete in ganz Bayern mit über 150 Quadratmeter, mit knapp 150 Quadratkilometern. Das muss man erstmal auf der Pfanne haben, dass man weiß, wer wo ist. Da muss man auch unterwegs sein. Und dafür ist natürlich auch Material nötig und so und Ausstattung nötig. Und das ist wirklich was, wo wir die Spendengelder eins zu eins dafür benutzen.
Und die Rettungsaktionen, die werden über die Versicherung quasi dann abgedeckt? Oder, also ich weiß jetzt zum Beispiel im Alpenverein, weil man da Mitglied ist, hat man da auch eine Bergrettungsversicherung oder irgendwie sowas mit drin?
Genau.
Jetzt hatten wir bei dem...
Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil das auch dass es immer noch Leute... Genau, das ist wirklich entscheidend. Wer bezahlt im Unglücksfall? In Bayern ist es so, dass es die erste Frage ist, bist du verletzt oder nicht? Wenn du verletzt bist, zahlst die Kasse. In der Regel. Ja, dann kommen eigentlich in der Regel auf dich keine Kosten zu.
Also verletzt heißt Kreuzbandriss oder ich bin irgendwo runtergefallen, sowas.
Genau, also wenn du dich, auch wenn du einen Wespenstich hast und dann eine allergische Reaktion hast oder dein Essen auf der Hütte schlecht war und auf einmal, ja, Kreislaufprobleme oder wirklich auch nur Übelkeit oder Durchfall oder egal was, also einfach eine erkrankt oder verletzt, ja, kann auch ein Notfall sein, den schwangere Frauen auf der Hütte haben, also erkrankt oder verletzt, ja, stell dir darunter vor, was du willst.
Okay.
wo dann auch wirklich eine medizinische Behandlung im Nachhinein auch notwendig ist. Das heißt, du wirst im Nachhinein entweder im Krankenhaus oder selber einen Arzt sehen. So, ja, dann übernimmt es die Kasse in der Regel. Wenn das nicht so ist, weil sich Leute blockieren, also selber überschätzt haben und dann aus Erschöpfung oder Angst nicht mehr weiterkommen, von mir aus im Klettersteig, dann und dann unverletzt eben in Bergnot geraten, dann gibt es eine Rechnung. Und zwar sowohl, je nachdem, wie die Rettung abläuft, von der Bergwacht Bayern, als auch, wenn man Luftrettung braucht, von dem jeweiligen Hubschrauberbetreiber. Es gibt ja bei uns eben verschiedene Hubschrauberbetreiber. Beispiel Christoph 14 bei uns in Traunstein, der vom Bundesinnenministerium betrieben wird. Genauso wie der Christoph 17 in Kempten. Die beiden, ja, die schreiben dann, würden dann eine eigene Rechnung schreiben. Und das sind dann Kosten, die auflaufen für eine unverletzte Rettung aus Bergnot. Und die kannst du dann bei so einer Bergekostenversicherung wie beim DAV geltend machen. Geht aber auch eine klassische Unfallversicherung zum Beispiel. Würde wahrscheinlich auch gehen. Okay. Musst aber die Details bitte mit Versicherungsexperten.
Nein. Aber so.
Aber genau das ist eben einfach so der Unterschied. Verletzt oder unverletzt.
In so, Bayern. Okay. Jetzt hat man ja das Thema da im Tannheimer Tal, wo zwei, ich weiß gar nicht, Skifahrer oder Skitourengeher?
Schneeschuhgeher.
Sich bei Lawinenstufe 3, glaube ich, irgendwie bei Nebel, also auf jeden Fall schlechter Sicht und so weiter, verirrt haben. Haben die Rettung gerufen, haben sich nicht an die Anweisung gehalten und nix. Haben dann die Rechnung gekriegt und wollten dann die Bergwacht verklagen, quasi weil die Kosten zu hoch waren. Was löst das in dir so aus? Ist das dann erstmal so Fassungslosigkeit oder ist das dann schon Hass?
um so jemanden zu hassen, dafür habe ich es jetzt nicht ernst genug genommen, weil ich war erstmal stutzig. Ich habe mir das so gedacht, hoppala, die haben vielleicht Nerven. jetzt tatsächlich Bergrettung erstmal nicht zahlen wollen und sogar Klage erwägen. Die Argumentation war, der Einsatz wäre zu aufwendig abgelaufen. Also es hätten nicht 15 Bergretter sein müssen, sondern es hätten auch 2 Bergretter gereicht, mit der Taschenlampe den Schneeschuhgeher ins Tal zu geleiten. Also und deswegen die Kosten von 2.200 irgendwas Euro nicht zu bezahlen. ich habe gesagt, hey krass, das wird jetzt einen riesen Aufreger geben. Aber es wird sich dann auch ganz schnell wieder erledigen, weil da wird relativ schnell eine Einsicht kommen. Und genauso war es dann auch. Nach 2 Tagen war der Spuk vorbei. Der Aufreger war gigantisch im Netz und in den Medien.
Und jetzt auch noch hier.
Ich rede ja auch noch hier drüber. Aber bei uns, muss ich sagen, passiert es eigentlich so gut wie nie. Also das ist nicht was wir erleben. Wir erleben genau das Gegenteil. Wir erleben, dass Leute extrem dankbar sind, wenn wir kommen. Und wenn man schon mal irgendwie jemanden 2-3 Stunden gesucht hat, bei Nacht und Nebel und Schneetreiben, und dann findet man die Personen total durchfroren und erschöpft, dann sind die einfach erstmal nur happy und dankbar und froh. Und kommen dann eigentlich nachher und bedanken sich und bringen Geschenke und spenden vielleicht sogar noch Geld. Dass jemand die Rechnung nicht bezahlen will, bei uns, das kommt eigentlich so gut wie nie vor.
Ich glaube auch, dass auch das ein extremer Ausnahmefall ist. Also das
dazu muss man sagen, das war meines Wissens einer der beiden Betroffenen war Rechtsanwalt, und der hat dann irgendwie ein Schreiben verfasst und dann auch Klage erwägt. Deswegen war die Schlagzeile gerettete Drohnen mit Klage. Der Aufschrei war so riesig, es war so ein gigantischer Shitstorm, dass Leute bei Bayern 1 angerufen haben, gesagt haben, das kann doch nicht sein, schick mir die Rechnung, ich bezahle sie. Ich schäme mich für meinen Landsmann. Ich bezahle den Tannheimer Rettern die Berechnung, 2.000 Euro. So, und dann einen Tag später kam die Meldung vom Landesvorsitzenden der Bergrettung Tirol, der hat gesagt, wir haben eine E-Mail, die Rechnung ist bezahlt, alles vorbei.
So kann es dann halt auch gehen. Aber
das ist eine interessante Begebenheit, weil verliert halt dann so das Maß irgendwie. Aber naja, die Empörung war ja groß und sagen wir mal, die zivile Reaktion hat es dann irgendwie gerade gebogen, Gott sei Dank, und es mussten keine öffentlichen Gelder für Gerichtskosten ausgegeben werden, Gott sei Dank.
Deswegen machen wir auch diesen Podcast hier, damit wir da mal ein bisschen Aufklärung machen, weil es waren jetzt schon so ein paar Punkte, die ich auch nicht wusste. Nicht nur das mit der Bergwacht oder Bergrettung. Genau. Was sind denn so die häufigsten Verletzungen und Unfälle, die du so jetzt mitkriegst, und wie kann man die denn vermeiden?
Würdest du jetzt sagen? Wie kann man Unfälle vermeiden?
Ja.
Nur zu 100% sowieso nie.
Ja. Nein.
Leben besteht aus Risiko und Berggehen besteht aus Risiko, genauso wie Autofahren oder Gemüseschnibbeln im Haushalt. Natürlich ist Berggehen eine Risikosportart, die vielleicht noch ein bisschen an einer oder anderen Stelle noch mehr Risiko mit sich bringt. Ich mag das jetzt nicht verharmlosen, aber wie man jetzt Unfälle zu 100% vermeidet, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, was sind die häufigsten Unfälle, die passieren. Die häufigsten Unfälle sind nach wie vor die Wanderunfälle. Warum? Weil es die meisten machen. Weil es einfach das ist, was am meisten ausgeübt wird. Das ist eine ganz einfache statistische Wahrscheinlichkeit. Wenn irgendwas viel praktiziert wird, dann passiert da viel. Hat man letztes Jahr gesehen, der Sommer war mega geil, das Wetter war trocken und heiß und es waren viele Leute unterwegs. Deswegen ist viel passiert. Vor allem beim Wandern. Im Winter ist es natürlich hauptsächlich Skifahren, also Alpinskifahren, weil das auch am meisten praktiziert wird. Was wir hier haben, auch sind Gleitschirm- oder Flugunfälle, Gleitschirm- und Drachenflieger, also mehr Gleitschirmflieger, weil das auch eben mittlerweile mehr praktiziert wird. Also es kommt immer wieder vor, dass Gleitschirmflieger, dass irgendwie die Luft irgendwie nicht passt und die Thermik irgendwie, und dann klappt der Schirm zusammen oder sowas und dann stürzen Gleitschirmflieger ab oder haben zumindest irgendwie eine harte Landung hinter sich. Radlunfälle gibt es auch. Wir haben ein großes Forststraßennetz und es sind sehr viele Fahrradfahrer und Mountainbiker unterwegs. Das passiert auch immer wieder.
Wie hast du da die Erfahrung gemacht mit den neuen E-Mountainbikes?
Kann ich noch nichts dazu sagen, weil wir es noch nicht wirklich erfassen und noch nicht wirklich. Ah. Das muss man noch ein bisschen beobachten. Aber du hast recht, das ist jetzt ein Punkt, den man sich genauer anschauen muss.
Weil das ist ja schon, also wenn ich sehe, die Leute denken, sie können es beherrschen, aber so eine Forststraße ist halt doch was anderes als eine Autobahn oder in den Niederlanden. Und die Dinger werden ja schon verdammt schnell.
Ja, also es geht halt vor allem um die Abfahrt. Also man kommt überall rauf und dann muss man halt wieder runterfahren. Und man kommt auch überall rauf, auch wenn man 30 Jahre nicht auf dem Rad gesessen hat. Dann ist man irgendwo oben und dann muss man auch wieder runterkommen. Ich würde sagen, wahrscheinlich wird es jetzt steigen, ja, weil eben auch dann einfach mehr Leute auf dem Rad sitzen und unterwegs sind. Könnte man. Und ich würde gar nicht sagen, dass es wirklich ein Problem von älteren Leuten ist. Denn wenn ich mit den Radlhändlern spreche, dann verkaufen die auch unglaublich viel Fahrräder, E-Bikes an junge Leute mittlerweile. Also ich würde gar nicht sagen, dass da nur die Rentner schuld sind dran und die dann durch die Gegend fahren. Genau, und was haben wir noch? Wir haben also die ganze Bandbreite dann bis hin zur spektakulären Rettung aus senkrechten Fels haben wir auch. Also letztes Jahr eine Patientin oder eine Dame, die in so eine Randkluft gefallen ist, also wenn sich im Frühjahr das Schneefeld löst vom Fels und entsteht so eine zwischen Fels und Schnee so eine Randkluft und da kann jemand reinstürzen, die ist dann ein paar Meter tief, da ist mal jemand reingestürzt, das ist wirklich eine anspruchsvolle Rettung, ja, bis hin zu einem Waldbrand oder sowas, also hatten wir auch letztes Jahr. Da mussten wir mit der Feuerwehr zusammen irgendwo oben im Gelände absichern und denen beim Löschen helfen. Also total abwechslungsreich, wirklich. Ja.
Gibt es so Dinge, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall, also jetzt bleiben wir mal beim Bergwandern, das ist das Einfachste, die man mitnehmen soll, also zum Beispiel Handy mit eingespeicherter Nummer, Erste-Hilfe-Kit, sowas?
Handy, auf jeden Fall, ganz klar. Ganz viele Unfälle einfach übers Handy, sofort. Empfang ist nicht überall da, es geht erstaunlich oft zumindest irgendwie eine Textnachricht irgendwie raus. Also selbst wenn man nicht telefonieren kann, kann man zumindest eine Textnachricht irgendwo hinschicken. Es geht auch schon besser als zum Beispiel telefonieren. Und die 112 kann sich jeder merken. Die muss man nicht mal einspeichern und ist sowieso meistens im Sperrbildschirm mittlerweile irgendwo hinterlegt auf den Telefonen. Also
in Österreich ist es die 140, ne? Okay, aber 112 müsste, glaube ich,
also, funktionieren. Genau, du kannst überall die 112 wählen. Ja? Und kommst dann, auch über Umwege, zur richtigen Stelle, wo dir geholfen wird. Ja, du musst jetzt nicht überall für jedes Land eine eigene Nummer. Also meines Wissens ist es so, dass du in 112 den europaweiten Notruf, den Alpenraum zumindest, den Notruf wählen kannst und kommst dann überall dahin, aber nagel mich nicht fest. Scheiße, hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten müssen.
Alles gut. Vorher informieren. Es gibt
auch Notruf-Apps zum Beispiel, ja, da kann man dann per App Notruf absetzen mit Standortdaten.
Ich wollte gerade noch was anderes fragen. Ich hatte mal irgendwann gehört von einer Reiterin, die gestürzt war und die hat ihren Standort per WhatsApp an die 112 geschickt. Funktioniert das wirklich? Also per kriegt
WhatsApp.
Ihr das?
Ja, du kannst ja deine GPS-Daten einfach in die WhatsApp.
Du kannst den Standort übermitteln, aber ich empfange dir das wirklich bei der 112 irgendwo.
Oh, da müsste man die Leitstelle fragen, ob die wirklich die 112 empfangen per WhatsApp. Was ich weiß, ist, es gibt mittlerweile.
Aber SMS geht auf jeden Fall.
Genau, also was die machen ist, vielleicht ist es, erklärt sich so. Ist, was die benutzen, ist der sogenannte Smart Locator. Wenn du da anrufst, ja, dann können die sagen, okay, gib die Standortdaten frei, oder sie schicken dir eine SMS mit einem Link und du klickst auf den Link und dann werden die Standortdaten übermittelt.
Ah, okay.
Ja, genau. Das haben die mittlerweile. Also das geht total und es ist auch völlig egal, welches Format. Ob das Grad, Minuten, Dezimal, UTM oder sonst irgendwas. Es gibt ja x GPS-Formate. Und da wird auch ganz viel, eigentlich werden die Leute, also in 80% mittlerweile funktioniert es, dass Standortdaten bei der Leitstelle ankommen. Die kriegen dann wir.
So, dass das Suchgebiet schon mal sehr, sehr eingeengt ist.
Dass das Suchgebiet eingegrenzt ist, genau. Aber nichtsdestotrotz, je steiler das Gelände, desto ungenauer ein GPS-Position, ja, das hat natürlich auch Abweichungen. Und wir müssen uns ja trotzdem dann Gedanken machen, wie kommen wir da hin? Ja, das ist ja nicht so, wie dass du überall hinfahren kannst, sondern du bist ja im unwegsamen Gelände.
Ja.
Aber wie du sagst, Standortdaten sind sehr hilfreich. Ja, nichtsdestotrotz machen wir, das ist ja die Besonderheit im Einsatzfall, wenn du die 112 wählst und der Kollege in der Leitstelle, wo du ankommst, macht eine Abfrage mit den W-Fragen, was ist passiert, wo, wer, wie viele, wann, machen wir das aber nochmal als Einsatzleiter. Das heißt, wir kriegen die Nummer und rufen dann bei den Patienten oder bei den Meldern an, um nochmal eine Abfrage zu machen, eben ganz genau, trotz Standortdaten, ganz genau rauszufinden, wo sind die Leute, ja, wie sind die gegangen, wo sind die weggegangen, wie lange sind sie schon unterwegs, welchen Weg haben sie genommen, was haben sie passiert, welche neuralgischen Punkte haben sie passiert, so, um dann auch nochmal detailgenaueres und feineres Lagebild.
Weil ihr dann einfach die Ortskenntnis habt und dann auch wisst, okay, wenn sie jetzt den Baumstumpf gesehen haben, dann sind sie dort und dort oder so. Also
genau, weil es gibt ja keine, im Landrettungsdienst arbeitet immer mit Adressen, mit Hausnummern. Das gibt es ja im unwegsamen Gelände nicht. Ja. So, und deswegen sind Standortdaten und auch so Beschreibungen immer gut. Und deswegen machen wir eben in der Einsatzleitung, wenn ein Unfall reinkommt, eine Meldung reinkommt, nochmal eine Abfrage, wenn es geht. Wenn es geht. Ja, geht auch nicht immer. Also Leute haben nicht immer Empfang.
Und was ist dann für mich jetzt, die Rettung ist alarmiert, was wäre dann sinnvolles Verhalten weiter? Also nehmen wir jetzt mal an, Oma ist umgeknickt oder was auch immer und liegt jetzt da, blutet oder Bein gebrochen oder was auch immer. Was sind so die Empfehlungen als Erste-Hilfe-Maßnahme?
Also die ganz normalen Erste-Hilfe- oder Sofortmaßnahmen durchführen, je nach medizinischer Indikation natürlich. Also Notruf absetzen sowieso klar, haben wir eh schon besprochen. Aber das eigentlich das, was du im Erste-Hilfe-Kurs lernst als erstes. Ja, wenn es jetzt eine Blutung ist, natürlich die Blutung stillen. Wenn es ein wirklich schlimmer medizinischer Notfall ist und Leute werden brechen bewusstlos zusammen und müssen reanimiert werden, dann natürlich reanimieren. Ja, das ist dann der Extremfall. Aber ansonsten, sagen wir mal, abgesehen davon, natürlich die Leute, also dort bleiben, wo man ist und betreuen. Das hilft wahnsinnig viel. Also man kann sich gar kein Bild machen, wie wichtig psychosoziale Betreuung ist in so einem Fall. Und zwar einfach nur da sein. Wärme ist immer ein Thema. Ja, sobald sich jemand verletzt und sei es noch so warm, wird Leuten kalt. Das heißt, Wärme ist immer ein Thema. Wenn du eine Rettungsdecke hast oder eine eigene Jacke, einfach den Leuten das geben und die Leute einfach erstmal betreuen, so gut es geht. Und erstmal sagen, okay, was wird jetzt passieren? Wir machen das jetzt, wir schaffen das. Ja, einfach da sein. Und natürlich eben die medizinischen Sofortmaßnahmen durchführen. So weit halt möglich. Wenn du jetzt irgendwie auf einem Wanderweg bist und jemanden betreuen musst oder du bist auf einer Hütte und jemand hat und hat jetzt da irgendwie einen medizinischen Notfall. Genau. Aber immer da bleiben. Das ist auch wichtig. Und auch erreichbar bleiben. Nicht 100-mal telefonieren, bis der Handy-Akku leer ist, sondern Akku sparen und auf Rückrufe warten. Ja, weil wir haben ja dann die Nummer. Und wenn wir einmal telefoniert haben, können wir auch noch öfter telefonieren. Das heißt, gucken, dass das Handy Empfang hat. Wenn der Empfang schon mal da war, dann schauen, dass man da ist, wo der Empfang ist. Ja, das ist wichtig, dass wir dann auch immer kommunizieren können. Das sind eigentlich so die Sachen. Und dann macht man es eigentlich schon ganz gut.
Cool. Jetzt habe ich mal noch ein Thema und dann noch eine Frage. Ein Thema, und zwar, ich habe mal bei euch auf meinem Account gesehen, dass ihr eine Drohne mit Wärmebildkamera bekommen habt. Und da habe ich bloß einfach mal festgestellt, auch wenn viele Leute so die Neuerungen, das moderne Technik und so weiter eher so ein bisschen verteufeln, ich muss sagen, moderne Technik kann Leben retten. In dem Fall natürlich extrem und es kann natürlich auch für euch eine echte Hilfe sein, weil bevor ihr raufklettert, könnt ihr erstmal schnell mit der Drohne gucken und euch einen Überblick verschaffen. Habt ihr das jetzt schon mal in der Praxis anwenden können und wie ist da die Erfahrung? Wie hat sich das da oder wie viel leichter macht es euch das?
Es ist so, dass wir die Drohne uns praktisch, wir haben eine Drohne mit Wärmebildkamera für die gesamte Region Chiemgau. Also es sind 14 Bereitschaften von Berchtesgaden bis so grob bis zum Chiemsee. Und da gibt es so eine, gibt es ein Spezialfahrzeug mit allen möglichen technischen Gadgets drin. Also es ist so, die Abkürzung ist LKLD, also Lokalisation, Kommunikation, genau. Registrierung und Einsatztaktik und so Dinge. Ja. Und da ist die Drohne auch mit drin. Und das heißt, die fordern wir jetzt nicht in jedem Fall an, sondern die fordern wir halt an, wenn Bedarf ist. So, ja, also die haben eben die Drohne drin, die können Registrierungen machen für größere Einsätze, wo man wirklich auch Personal registrieren muss, dass man nicht mehr Retter vergisst, zum Beispiel, bei einer Sucheinsatz, wo 100 Leute suchen, musst du alle Namen aufnehmen. Bevor du den Einsatz beendest, musst du ja wieder alle ausregistrieren, nicht, dass du noch 5 Leute irgendwo im Gelände vergisst.
Ist das schon passiert, oder?
Das ist sicherlich schon passiert, ich weiß nicht davon, aber sonst würde es diese Registrierung nicht geben.
Okay.
Genau das Gleiche in einem Lawinenunfall, bei einem Lawinenunfall. Also es gibt eine Schleuse, bei einem Lawinenunfall gibt es eine Schleuse irgendwo in der Nähe der Lawine. Und nur wer registriert, namentlich gecheckt ist, registriert ist, geht durch die Schleuse auf die Lawine. Und dann wird die Person wieder ausregistriert, wenn sie wieder zurückkommt. Damit klar ist, wer ist auf der Lawine und wer ist wieder herunter von der Lawine. Solche Dinge macht die Gruppe mit unseren Technikspezialisten. Und die haben auch die Drohne. Und ja, die Drohne, die ist natürlich super, vor allem, wenn man Leute suchen muss. Ja, das ist jetzt im Moment eigentlich so das die Hauptaufgabe, Leute suchen tatsächlich. Oder es ist ja nicht nur eine Wärmebildkamera drauf, sondern auch eine normale Kamera, wie zum Beispiel letztes Jahr bei dem Waldbrand. Tatsächlich da mal hochfliegen und schauen, wo da Glutnester sind, wo es da raucht. Bevor man jetzt einen Hubschrauber hat, der die ganze Zeit drüber fliegen muss, kann man auch die Drohne mal hochschicken.
Das hat dann auch wieder einen Kostenfaktor wahrscheinlich.
Klar, also es war dann die Entscheidung, okay, wir brauchen einen Hubschrauber, aber zumindest haben wir, und müssen löschen. Aber zumindest kann man mal vorher schnell auf eigene Faust hochfliegen und das mal checken.
Ja.
Das kann man machen, aber man kann das auch noch, man kann auch da noch Zukunftsszenarien weiterentwickeln, man kann auch spekulieren, wie ist denn das zum Beispiel, wenn wir standortbezogen von mir aus eine Drohne hochschicken, zu einer unzugänglichen Hütte, wo jetzt ein bestimmtes Medikament benötigt würde, ja. Also, nehmen wir natürlich nach Rücksprache mit dem Arzt und so, ist ja klar, aber rein um kleine Dinge oder sowas zu transportieren, also von mir aus, das kann man machen. Oder man kann gucken, bei einer großen Rettungsaktion, wie ist denn jetzt das Gelände da außen, man weiß es nicht mehr genau, es ist ja groß und unübersichtlich. Nochmal das Gelände zu checken, ob man jetzt einsatztaktisch eher in die Richtung geht oder in die Richtung für einen Abtransport, macht man alles damit. Also ist wirklich eine super Sache. Wir haben die auch gecrowdfundet sogar, die Wärmebildkamera. Die kostet einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Und wir haben die auch mehr oder weniger über Crowdfunding auch finanziert bekommen. Und das war auch eine super Geschichte. Wir sind auch froh, dass wir die haben. Aber wir haben nicht nur das, also es geht auch so große Spektive sind da drin und alle möglichen in dem Fahrzeug und alle möglichen große Computer mit großen Bildschirmen, wo man einfach super Kartenmaterial, auch 3D-Kartenmaterial anschauen kann. Und ja, Telefone, Drucker, Funkgeräte, alles Mögliche, was man halt so braucht. Also Kommunikation ist einfach auch das Wichtigste, ja. Genau. So viel zum Thema technische Weiterentwicklung. Aber wir sind da auch dabei, uns da technisch immer weiterzuentwickeln und probieren da auch immer wieder neue Dinge aus. Und das ist auch, wie du sagst, kann auch Leben retten. Von daher darf man sich dem nicht verweigern. Und das tun wir auch nicht.
Sehr gut. Nee, das fand ich aber sehr interessant und das Ding sah echt geil aus.
Es gibt halt nur ganz wenig Typen, die fliegen können, weil es echt nicht so einfach ist. Ja. Und deswegen ist die eben angedockt an so ein Spezialfahrzeug, wo eben die Typen dabei sind, die das dann beherrschen. Und im Einsatzfall bestellst du die halt dazu. Funkst an die Leitstelle, ich brauche das Technikfahrzeug. Dann haut der einen Alarm raus über den Funkempfänger und die kommen. Und meistens haben sie dann auch noch Hubschraubersprit dabei. Auch nicht schlecht.
Ja. So, und jetzt habe ich noch eine Frage als Abschließendes. Du kennst ja auch noch, wir sind ja fast ein Jahrgang, kennst ja auch noch den Hans-Meiser-Notruf.
Boah, ganz dunkel.
Ganz dunkel. Manchmal kam es mir ja schon ein bisschen überspitzt vor oder sowas, aber wie viel Wahrheit steckt in den Rettungsaktionen aus dem Fernsehen und denen, wie ihr sie erlebt? Sind die wirklich so also spektakulär oder...
Würde man sie auf heute jetzt irgendwie, wenn wir jetzt ein gegenwärtiges Fernsehformat oder suchen, wie jetzt zum Beispiel die Bergretter, da werden ja ganz viele Leute immer, da wird man ganz oft immer darauf angesprochen, oder der Bergdoktor oder was weiß ich. Die basieren natürlich, nehme ich an, in ihren Plots auf echten Geschichten oder echten Einsätzen. Aber es ist wahrscheinlich einfach schon wesentlich weniger Drama und Emotionen dabei. Also es sind halt meistens nicht so viele diese persönlichen Geschicksale, die da halt so auserzählt werden. Die sind halt für uns natürlich nicht so Thema, ist ja klar. Aber es gibt wirklich auch Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben. Und es gibt, es ist dieses Jahr, wenn wir jetzt über dramatische Geschichten reden, es ist dieses Jahr ein Buch erschienen, wo ein Autor, der Thomas Käsbohrer, der eigentlich Segelautor ist, ein Buch geschrieben hat oder ein Buch gemacht hat mit Geschichten aus der Bergrettung oder mit nur Geschichten aus Bergwacht Bayern. Der hat Interviews geführt mit ein paar Dutzend Bergrettern. Am Berg heißt es, Bergretter über dramatische Stunden. Und da erzählen Leute wirklich, was sie so in jahrzehntelanger Einsatzerfahrung erlebt haben. Da kann man auch wirklich Geschichten nahe lesen, die einem auch wirklich unter die Haut gehen, weil die einfach viel tiefer gehen als jetzt diese klassischen Heldengeschichten. Man hat ja so den Nimbus. Es gibt wahnsinnig viel Artikel und Berichterstattung über die Bergrettung, weil das hat immer irgendwie wahnsinniges Interesse hervorruft bei den Leuten. Aber meistens geht es nicht über diese klassischen Heldengeschichten hinaus. Die Erzählstruktur ist immer dieselbe. Es gibt einen Wanderer oder Berggeher A, der erleidet einen Notfall, weil er entweder leichtsinnig war oder blöd ungefähr. Und dann müssen die armen Bergretter ausrücken und ihr Leben riskieren. Was wir erstens schon mal gar nicht tun, weil wenn wir unser Leben riskieren müssen, haben wir was falsch gemacht im Einsatzfall. Das heißt, das Thema Risikoabwägung ist schon für uns auch ein Thema. Aber in diesem Buch am Berg vom Thomas Käsbohrer, da werden einfach die Geschichten einfach noch ein bisschen tiefer erzählt. Was bewegt die, die eigentlich immer funktionieren? Zum Beispiel die Geschichte von einem, der damals beim Eishalleneinsturz 2006, glaube ich, war das in Bad Reichenhall, als einer der ersten reingegangen ist und erzählt, wie er Monate danach festgestellt hat, verdammt, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung nach diesem Einsatz. Oder wie jemand im Einsatz wirklich auch einen Kameraden, einen Bergretter, verloren hat. Das ist in der Ramsau da am Hochkalter Blaueisgletscher. Auch aus unserer Bereitschaft ist eine Geschichte in dem Buch, die ist auch wirklich dramatisch. Wir haben vor 2 oder 3 Jahren hatten wir eine Vermisstensuche. Das heißt, wir haben einen Jäger gesucht, der abends nicht von der Jagd nach Hause kam. Und der Sohn wusste, wo der immer zur Jagd geht. Und wir sind dann hoch und haben die Ansitze abgesucht und es war schon die Nadel im Heuhaufen, die wir suchen mussten, und wir haben dann tatsächlich in der Nähe von seinem Ansitz, das Auto war weg und der Hund und nichts war da, aber wir haben ein Reh gefunden, das frisch geschossen war und das auch erkennbar war, dass es von ihm geschossen war, weil eine Leine, eine Schleppleine um den Hals des Rehs gelegt wurde, aber wahrscheinlich um das Reh praktisch durchs Gelände, durchs Gras zu ziehen, irgendwie durchs steile Gelände, und der Sohn gemerkt hat, hey, das ist die Schleppleine von meinem Papa. Und wir haben all, und dann war er, aber sonst war keine Spur, nichts, kein Schokoladenpapier, keine Trinkflasche, keine Trittspuren, gar nichts, keine Jacke, null. Und dann wurden irgendwie alle Krankenhäuser sowieso schon abtelefoniert, ob er doch schon irgendwo im Krankenhaus ist. Und Stunden später, also hat die Polizei dann, wir haben alles im Gelände abgesucht, wie die Irren mit 60 oder 70 Leuten. Und Stunden später kommt die Polizei nochmal in Ruppolding ans Krankenhaus und fragt, ja, ist der bei euch nicht als Patient registriert? Nee, ist er nicht. Und dann gehen die raus auf den Parkplatz und sehen auf dem Parkplatz das Auto stehen mit dem gesuchten Kennzeichen, also von ihm. Aber sein Auto steht ja da. Und dann gucken sie und sehen, dass der Mann 5 Meter neben seinem Auto in der Hecke liegt, tot. Das heißt, der muss da oben ja, bei der Jagd gewesen sein, hat was geschossen, ging dahin und hat dort bei seiner Beute einen medizinischen Notfall erlitten wohl, hat alles stehen und liegen gelassen, ist runter zu seinem Auto, ist mit dem Auto noch 12 Kilometer, würde ich sagen, bis ins Krankenhaus gefahren, und beim Aussteigen aus dem Krankenhaus ist er neben seinem Auto zusammengebrochen und gestorben. Das haben wir alle erst, wir waren dann schon alle froh, weil dann kam auf einmal der Funkspruch während der Suche, hey, das Auto ist da am Klinikum. Okay, alles gut, passt, der Mann ist im Krankenhaus. Und erst dann unten, als wir schon wieder alle gesammelt waren und wieder alle fertig und alles zusammengepackt unterwegs Richtung Depot, kam raus, er ist gestorben und er ist da irgendwo in der Nähe, er hat es nicht ins Krankenhaus geschafft. Und da kann man auch niemanden Vorwurf machen, weil auch niemand irgendwie die ganze Nacht den Parkplatz absucht nach Patienten vielleicht oder so. Ja. Einfach tragisch und unglücklich, weil wir ihn eigentlich schon gefunden hatten, wie eine Nadel im Heuhaufen, und dann aber doch
wieder nicht
verloren hatten. Und das war total, von der Entwicklung her, total komisch. Also sowas passiert. Und die Geschichte kann man auch in dem Buch nachlesen.
Werde ich dann gleich mal gucken. Ich habe es mir schon aufgeschrieben.
Ja, genau.
Spannende Sache auf jeden Fall. Also dramatisch, tragisch natürlich, aber auch irgendwie gezeigt, was ihr da eigentlich mitmacht.
Ja, ist jetzt keine wirklich
schlimm. Naja, für den Kopf schon.
Also ja,
genau. Du denkst, okay, alles gut, und dann war es doch...
Es lief einfach so komisch da in der Situation. Also wirklich tragisch, genau.
Gut, zum Ende gibt es immer noch so ein paar Quick-Fragen.
Also
so kleine Fragen, kurze Antworten. Mhm. Die erste wäre, Berge oder Meer, dein Favorit und warum?
Ich verstehe die Frage nicht. Jetzt haben wir eine Stunde über Berge geredet. Wie könnte die Antwort anders ausfallen?
Königssee.
Nee, wer das ist, das Bayerische Meer ist ja immer der Chiemsee, aber,
ach so.
Aber selbst der interessiert mich nicht.
Sehr gut. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst?
Also, ja, wahrscheinlich wie jeder, der auf einer einsamen Hütte ist und sich selber versorgen muss. Wahrscheinlich würde ich gucken, dass ich Holz habe, dass ich was zu essen habe. Würde irgendwie versuchen, alles in Schuss zu halten, wäre ich eh schon mal beschäftigt. Irgendwie wahrscheinlich ein bisschen was anzupflanzen, irgendwo was sammeln gehen, Holz hacken, die Hütte instand halten. Wenn ich Tiere hätte, würde ich mich um die kümmern, da ist man eh schon mal beschäftigt. Und dann wäre das Nächste, dass ich natürlich alle möglichen Gipfel außenrum mir anschauen würde. je nachdem, ob ich mit meiner Familie da bin oder nicht, mehr oder weniger natürlich. Aber wenn du sagst, ich bin einsam, dann gehst du davon aus, ich bin alleine.
Ja. Da,
genau. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, weil ich nicht so viel zu essen ran schaffen müsste. ja, lustig, oder? Viele träumen ja davon, auf so eine einsame Hütte zu gehen, aber wahrscheinlich würden es alle irgendwie gleich machen, sich selber versorgen, außenrum gucken, was los ist und dann wahrscheinlich als letztes noch wahrscheinlich irgendwie dem nachgehen, was einem so liegen würde, also entweder, weiß ich nicht, Musik, Kunst oder bei mir wäre es halt dann, ich würde Dinge aufschreiben als Journalist oder als jemand, der halt irgendwie mit Text umgehen kann, würde ich schreiben.
De Memoriam.
Es wäre dann wahrscheinlich in der Prio ziemlich weit unten.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Weil wir am Berg sind, auf jeden Fall Sonnenaufgang, weil das heißt, ich bin schon unterwegs. Aber wenn ich daheim bin, gerne Sonnenuntergang.
Ohne welches Gadget oder Ausrüstungsgegenstand gehst du nie in die Berge? Also was fehlt bei dir nie?
Schuhe. Das ist wirklich das Einzige. Alles andere ist austauschbar. Ich bin sogar mal ohne Handy unterwegs, aber wenn du wirklich mich so fragst, ich könnte auf wahrscheinlich, es gibt nichts, was ich immer dabei habe, nicht mal das Handy, außer Schuhe.
Okay. Nach der Hose frage ich jetzt mal nicht.
Es stimmt. Aber das, ja, stimmt. Ja, okay. Aber Gadget, okay, dann machen wir Gadget. Habe ich dann keins, würde ich sagen.
Okay.
Klamotten und Schuhe, ja. Sonst gehören nicht zu den Nacktwanderern, die irgendwie durch die Eifel tingeln. Gott sei Dank.
Noch nicht. Kommt mal im Alter, pass auf. Gibt es so Blogs oder Ressourcen, Zeitschriften, Bücher oder sowas, wo du sagst, die liest du gerne oder da guckst du rein oder hörst du rein?
Von Berufswegen alles, was hergeht, natürlich. Im Winter zum Thema Lawine lese ich natürlich gerne den Lawinenblog von der Lawinenwarnzentrale in Tirol. Ich lese gerne auch zu aktuellen Verhältnissen gerne den Blog von Christian Rath aus Bad Hindelang, Freie Berge, das ist ein WordPress. Der beschäftigt sich sehr viel mit Schnee und zwar nicht auf einer behördlichen, sondern auch auf eine sehr professionellen Beobachterperspektive. Und ja, das lese ich gerne. Und ansonsten alle möglichen Magazine natürlich, aber da würde ich jetzt nicht irgendwie hergehen und würde wirklich, wahrscheinlich kennen die meisten, die man halt sowieso liest. Genau. Bergtour.ch lese ich noch gerne als Infos zu aktuellen Verhältnissen.
Okay. Aktuelle
Verhältnisse sind eigentlich immer so ein Thema. Wo ist noch Schnee? Wo ist schon Schnee?
Wo ist kein Schnee mehr, wäre jetzt ganz toll für den Sommer.
Genau.
Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also das heißt, du müsstest jetzt mal vielleicht aus Arbeitsgründen 3 Wochen nach Hamburg und du vermisst die Berge. Was würdest du dagegen tun?
Ja, 3 Wochen hält man schon mal aus, oder? Da kann man ja andere Sachen machen. Da kann man ja dann irgendwie ans Meer fahren oder so. Ist doch auch cool. Also ich bin niemand, der das Meer nicht mag.
Okay.
Aber aktuelle Verhältnisse checken, Pläne machen für dann, wenn man wieder da ist.
Sehr gut.
Also ich sage nur immer, träumen. Sich im Traum verlieren, das ist immer, das wirkt Wunder. Da kann man irgendwie sich in Träumen möglichst fantasievoll ausgestalten, was mache ich, mit wem, wo geht schon was. Touren planen für dann, wenn man zurück ist. Touren planen ist das Allerbeste.
So, und wen würdest du gerne mal hier als Gast im Podcast hören?
Oh, da muss ich passen. Da fällt mir jetzt spontan.
Wenn dir noch jemand einfällt, kannst du
noch. Außer, dass ich jetzt ganz viele Promis sagen würde, natürlich, aber könnte ich dir jetzt keinen. Würde ich jetzt in meinen. Wenn ich jetzt jemand sagen müsste, dann würde ich jetzt wahrscheinlich. Wollte ich natürlich irgendjemand sagen, den noch sich nicht so viele Leute kennen. Aber fällt mir jetzt wahrscheinlich keiner ein.
Wenn dir noch einer
einfällt. Außer natürlich Alex Honnold, entschuldige.
Der wer?
Außer natürlich Alex Honnold, natürlich. Ist ja klar.
So, schreibe ich mal mit auf.
Frag Alex Honnold an. Ich glaube, besseren Reichweiten-Turbo für deinen Podcast kannst du gerade nicht bekommen als ein Kletterer, der frei den El Cap geklettert hat und dafür einen Oscar bekommen hat.
Ein Oscar, sehr gut. Gut. Sebastian, vielen, vielen, vielen Dank für deine ganzen Erläuterungen rund um die Bergrettung oder Bergwacht, je nachdem. Und war sehr, sehr spannend. Ich habe da doch noch einige Sachen mitnehmen können, die ich nicht wusste, beziehungsweise so noch nicht gesehen habe. Und wie der Zufall so will, ich bin am Wochenende im Tannenheimer Tal. Ich bin gespannt, wie es da aussieht, auch gerade mit dem Schnee. Und ich freue mich immer, wenn ich einen Bergwachtler sehe, weil die beschützen uns dann auch bei unseren Läufen und so weiter und sorgen dafür, dass, wenn es ins Scheiße geht, sie dabei sind.
Ich wünsche dir alles Gute für den Lauf in Tannenheim und für deinen Podcast und für alles und sag Danke. Hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gut. Und wenn ich mal in Ruhpolding bin, dann trinkt man Bier zusammen.
Sehr gerne.
Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Bäre Podcast. Schön, dass du dabei warst. Und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.